Vielen Dank für das freundliche Willkommen. Es ist schön, wieder bei euch zu sein und danke für eure Gebete. Am vergangenen Montag, 7. Oktober, haben sich viele Menschen an das schreckliche Massaker der Hamas in Israel vor einem Jahr erinnert. Vielleicht wart ihr auch bei irgendeiner Mahn- oder Gedenkwache. 1200 Tote, tausende Verletzte, 240 Geiseln. Und noch immer werden ja etwa 60 Geiseln vermisst und 35 Leichen irgendwo im Gazastreifen. Am vergangenen Montag wurden an manchen Orten Namen der Getöteten und der Geiseln vorgelesen zur Erinnerung. Wir denken an euch. Ihr seid in unseren Herzen. Und einer, ich habe das gesehen von einer Mahnwache in Dortmund, und einer, der wurde hinterher auch noch interviewt, waren von der WAZ Vertreter, Reporter da oder Redakteure, und der sagte dann, boah, das war so erschütternd, wirklich die Namen ganzer Familien zu verlesen. Als ich die Namen hörte, kamen mir die Tränen, und ich merke auch so an euren Gesichtern jetzt auch, es berührt einen zutiefst, was da geschehen ist. So viel unvorstellbares Leid, erst in Israel, dann im Gazastreifen und nun auch noch im Libanon. Heute Morgen möchte ich mit euch über Psalm 126 nachdenken. Und in Psalm 126 gibt es diesen Vers, die mit Tränen säen. Normalerweise nehmen wir, wenn wir irgendetwas Samen ausstreuen, Wasser, die mit Tränen säen. Wie viele Tränen braucht man und wie viele Tränen fließen, damit etwas wächst? Dieser Psalm ist ein Trostpsalm und auch ein Wallfahrtslied. Und weil es ein Wallfahrtslied ist und wir selten wallfahrten, deswegen ist es auch ein Psalm, den wir so immer wieder mal auf unserem Lebensweg singen, beten können. Wir sehen den Text jetzt genau. Ihr könnt gerne mitlesen. Die erste Übersetzung ist nach Martin Luther. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bring zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wunderschöner Text, oder? In dieser Übersetzung von Martin Luther, da fällt auf, dass die ersten beiden Verse im Futur, also in der Zukunft, geschrieben sind. Wenn der Herr, also wenn, dann die Gefangenen Zions, Jerusalems, Zionsberg, erlösen wird, werden wir sein. Futur, Zukunft, wir warten darauf. Liest man diesen Text, diesen Psalm, aber zum Beispiel in der Guten Nachricht, dann steht er dort in der Vergangenheit. Den sehen wir jetzt. Als der Herr uns heimbrachte, zurück zum Berg Zion, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wie konnten wir lachen und vor Freude jubeln? Bei den Völkern sagte Mann damals, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Der Herr hatte Großes für uns getan und wir waren glücklich. Herr, wende auch jetzt unsere Not, bring Glück und Frieden zurück, so wie du das Wasser wieder zurückbringst und die ausgetrockneten Bäche plötzlich füllst. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Weinend gehen sie hin, streuen die Saat aus, jubelnd kommen sie heim und tragen ihre Gaben. Also hier ein Rückblick. Vergangenheit, Erinnerung, wie ein Traum war es, als der Ewige, der Große, Großes getan hat. Zwei gleiche Texte, aber die Perspektive ist eine andere. Und man fragt sich dann natürlich, was steht denn im Urtext, im Hebräischen? Und das ist ganz faszinierend, weil dort steht nämlich keine eindeutige Zeitbestimmung. Der Text im Hebräischen steht nicht in der Vergangenheit und er steht auch nicht in der Zukunft. Man kann die Zeit nicht festlegen. Eher hat man beim Lesen dieses Textes, und vielleicht ist es euch heute Morgen auch so gegangen, als eben gerade wenn man diesen Text hört, man ist mittendrin in diesem Text. Hat den heute jemand geschrieben? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt also für diesen Text mehrere Interpretationsmöglichkeiten, die ihre Berechtigung haben. Es geht um das Erinnern an Gottes Wunder in der Vergangenheit. Und die Frage ist, aus dem Großen, was Gott getan hat, welche Hoffnung schöpfen wir daraus für das Heute? Von daher möchte ich diesen Text, diesen Psalm mit euch unter diesen drei Aspekten betrachten. Zum einen Gottes Tun in der Vergangenheit. Der zweite Punkt ist die nahe Zukunft, eigentlich so heute und morgen. Und dann sage ich nicht die Ferne, weil die Ferne kann ja ganz nah sein. Deswegen sage ich dann die große Zukunft. Fangen wir mit der Vergangenheit an. Erster Punkt, ja, der Herr hatte Großes an uns getan und wir waren glücklich. Wie oft hat Gottes Volk, haben einzelne Juden und Jüdinnen erlebt, dass Gott ihre Gefangenschaft, ihre Notsituation zum Guten verändert hat? Drei Situationen möchte ich mal erwähnen. Zum einen, als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zurück ins verheißene Land geführt hat. Gott war bei ihnen beim Auszug, er hat sie gerettet durch das Meer durch, er hat sie behütet, versorgt, gut 40 Jahre in der Wüste mit Manna und Wasser und endlich kamen sie in das verheißene Land. Ja, Gott hatte Großes an uns getan. Die zweite, wirklich für das Volk Israel sehr prägnante Situation, 538 vor Christus, Ende des babylonischen Exils. Ganz viele Juden, Jüdinnen waren nach Babylonien verschleppt worden. Und dann, und das finde ich so faszinierend, auch wenn wir uns heute die politische Lage angucken und gucken, wie viel Aggression vom Iran kommt, in 2. Chronik 36 steht, Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, der Herr, der Gott des Himmels, hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Also der König in Persien sagt das. Hiermit ordne ich an, wer von meinen Untertanen zum Volk dieses Gottes gehört, möge im Schutz seines Gottes zurückkehren. Und das haben sie gemacht. Sie haben Jerusalem und den Tempel wieder aufgebaut. Ja, der Herr hatte Großes an uns getan. Und das dritte Beispiel, diese schreckliche Shoah. Dieser unvorstellbar unmenschliche Holocaust an den Juden. Auch er hatte, und Er hat viel zu lange gedauert und er hätte überhaupt nicht sein sollen. Aber auch er hatte ein Ende. Millionen Juden, Jüdinnen wurden verfolgt, getötet. Doch dann, am 14. Mai 1948, wurde der Staat Israel gegründet. Wie der Herr uns heimbrachte, zurück zum Berg Zion, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wir jubelten und lachten und viele weinten. Ich weiß nicht, ob ihr in friedlichen Zeiten mal in Israel gewesen seid. Wenn nicht, dann, wenn wieder Frieden ist, fliegt mal nach Israel und geht am Schabbat an die Klagemauer. Und dort seht ihr, wie die Juden tanzen und singen und Gott loben. Dafür sitzen wir hier heute Morgen sehr ruhig und still. So, das ist so richtig eine Freude über den Allmächtigen, die sie dort zum Ausdruck bringen. Wir jubeln und wir lachen, weil der Ewige immer wieder Großes an uns getan hat. Und sie vertrauen darauf, das, was Gott getan hat, wird er auch in Zukunft tun, auch heute. Und gleichzeitig wissen wir, 1948 bei der Staatsgründung wurden viele, wirklich viele muslimische, arabische Nachbarn und Nachbarinnen enteignet und vertrieben. Und die, die vorher befreundet nebeneinander gewohnt haben, die wurden jetzt weggeschickt, weil das war jetzt der Staat Israel. Und da mal zu überlegen, wie viele Tränen haben diese Menschen geweint, die mit Tränen säen. Wir kommen zu Vers 4. Da gleichen sich nämlich die Übersetzung und die Übertragung in Psalm 126 an. Luther schreibt: Herr, bring zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und gute Nachricht: Herr, wende auch jetzt unsere Not. Bring Glück und Frieden zurück. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt der Gegenwart und der nahen Zukunft. Auf einmal sind wir im Hier und Heute und im Morgen. Und wir beten mit, wenn wir diesen Psalm beten, dass Gott die Geiseln befreit und dass sie wieder zurückkommen. Wir beten, dass Gott sein Shalom, den Traum vom Frieden, heute in Israel und in dieser ganzen Region wahr werden lässt. Wir beten für ein friedliches Leben in Israel, im Gazastreifen, im Libanon. Und das ist kein Tagtraum, das ist auch keine Utopie, sondern ein Traum, der wahr wird. Aber Gottes Rettung, Gottes Erbarmen und Treue kann man nicht kalkulieren. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen so ein Prinzip daraus, also auf Regen folgt Sonne, auf Krieg kommt Frieden und Tränen heißt natürlich gleich gute Ernte, Frieden, Freiheit. Nein, Gott ist nicht kalkulierbar. Gott ist auch nicht einer, den wir irgendwie hinschieben oder bebeten können, dass er tut, was wir möchten. Sondern wir können uns nur immer wieder staunend erinnern und bekennen, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und daran erinnere ich dich, Gott. Tu bitte heute das Wunder. Erinnerung. Und wir hoffen, dass auch jetzt und in Zukunft ein Wunder geschieht. Ich habe diesen Traum. Und diese Worte erinnern uns natürlich an die Worte von Martin Luther King. I have a dream. Ich habe diesen Traum. 1963 hat er das gesagt und gebetet: Ich habe einen Traum, so fängt dieser Traum und dieses Gebet an, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Vielleicht können wir das ein bisschen umformulieren und heute so für uns sagen: Ich habe diesen Traum. Wir werden sein wie die Träumenden, dass eines Tages Moslems, Juden, Jüdinnen, Christen und Christinnen auf dem Tempelberg in Jerusalem an einem Tisch zusammensitzen. Friedlich. Ich habe einen Traum. Dass Gott eingreift, Leben rettet, so wie Israel es schon so oft erfahren hat. Damit das Lachen und die Freude doch wieder zu hören sind. Wie schon gesagt, Psalm 126 ist ein Trostpsalm. Wenn wir ratlos und mutlos sind, traurig, weil wir sowieso hier jetzt auch nochmal keine Lösung für den Konflikt im Nahen Osten sehen. Dieser Psalm ist ein Trostpsalm, wenn bei uns auch der Alltag mühsam ist oder schwer. Wenn es in der Familie oder in der Gemeinde oder auf der Arbeit einfach nicht rund läuft oder schwer ist. Dann stimmen wir in dieses Gebet ein: Herr, wende auch unsere Not. Wie du die Wasserbäche im Süden des Landes Israel immer wieder füllst, gib auch uns heute neuen Mut, Deutschland, Demokratie und Frieden zu gestalten. Gib uns Kraft, Hoffnung, wo wir so ratlos sind, erschöpft oder uns vielleicht auch etwas kraftlos zurückziehen. Während viele Juden, Jüdinnen ja noch auf Rettung, auf den Messias warten, wissen wir als Christen und Christinnen, wir vertrauen Jesus Christus als dem Retter. Jesus versteht zutiefst unsere Tränen und unsere Träume. Jesus versteht unsere Verzweiflung, unsere Ratlosigkeit auch. Was ist gerade in unserem Land los? Jesus hat selber geweint am Grab seines Freundes Lazarus. Und er war verzweifelt im Garten Gethsemane. Jesus wurde gekreuzigt, er starb, er wurde begraben. Doch er ist auferstanden. Auferstanden von den Toten, damit alle, und dazu ist jeder heute Morgen ganz neu eingeladen, alle, die ihm vertrauen, Leben haben, ewiges Leben. Jesus Christus. Im Musée du Louvre hängt ein Bild in Paris, und das heißt, hat den Titel Segnender Christus. Es wurde ca. 1465 von Giovanni Bellini gemalt, und zu diesem Bild hat ein muslimischer Schriftsteller Folgendes geschrieben, Navid Kermani. Er sieht einen Auferstandenen, der realistischer gemalt ist als alle, die ich sah. Viele Details, die Kermani wahrnimmt, lassen ihn zu dem Schluss kommen: Auch nach der Auferstehung sieht man ihm, Christus, alles Erlebte, Durchlittene an. Seine Wangen ganz eingefallen, noch von den Entbehrungen gezeichnet, seine Haut schreckensbleich, seine Augen mehr als unter seinen Augen mehr als nur Ringe, nämlich dunkle, unansehnliche Säcke, schreibt er. Sein Mund leicht geöffnet, als schnappe er nach Luft, ein Entronnener. Eine Liedzeile von Neil Young fällt ihm ein: All my changes were there. alle meine Wandlungen, alle meine Verwandlungen hier des getöteten und auferweckten Christus sind in diesem Bild gegenwärtig. Und schließlich, nichts vergisst der Auferstandene dem Leben, nichts beschönigt er dem Sterben. Umso tiefer fühlt er die Erlösung, dass er den Tod besiegt hat. Umso größer unsere Hoffnung, besiegt werden kann der Tod. Wir werden sein wie die Träumenden. Und damit komme ich zur großen Zukunft. Denn das, was Martin Luther, wir werden sein, hier geschrieben hat, das ist doch so Sehnsucht und Ausblick nach noch mehr. Die, die geweint haben, kommen, bringen ihre Gaben, fröhliche Gesichter, Jubel der heimkehrenden Erntezeit. Ernte und Ende ist sehr identisch und Ende heißt immer Neuanfang. Gott kann und wird das Unmögliche verwirklichen, seinem Volk, seinen Menschen eine neue Zukunft schenken. Das ist auch der Trost für heute oder der Trost, wenn Menschen so schwer und lange leiden. Die große Zukunft, die weit über das Momentane und heute und morgen hinausreicht, nämlich die Hoffnung, die Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstanden uns schenkt, die heißt nämlich, wir warten auf die Auferstehung. 1. Korinther 15. Wir warten darauf, aufzuerstehen, dass ein neuer geistlicher Körper sein wird. Wir, neu. Auferstehung und Neuanfang. Und wir warten darauf, die Verse hat Thorsten eben vorgelesen. Ich glaube, die sehen wir nochmal. Genau. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde. Und dass Gott mitten unter uns Menschen wohnen wird oder zelten steht da. Es wird keinen Krieg, wirklich keinen mehr geben und keine Tränen. So Offenbarung 21, der ganz große Traum, der Wirklichkeit wird. Denn dann ist alles an seinem richtigen Ort. Menschen und Tiere leben friedlich miteinander, beieinander. Für diesen vorweggeträumten Zustand, der kommen wird, gibt es im Psalm 126 keinen Namen. Aber es ist klar, es ist Jubel, es ist Erntetag und das ist Gottes Shalom. Frieden für alle und für immer. So wie schon heute, wenn am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, das Shofar, auch das fängt mit Sch an, das sind jetzt alles so Sch-Worte. Shofar geblasen wird, dann heißt das, bring alle, die vertrieben wurden, zurück aus dem Exil. Und dann, Gott, sammle alle zerbrochenen Teile und füge alles wieder zu einem ganzen Shofar. Und der Heilige wohnt unter ihnen, unter uns, Shechina. Das ist der Lichtglanz Gottes bei den Menschen. Großer Traum. Psalm 126 spannt also einen großen Bogen. Von der Vergangenheit zur Gegenwart, zur nahen Zukunft, dass wir heute Israel Glück und Frieden wünschen. Und die Heimkehr der Geiseln. Und dann dieser ganz, ganz große Bogen, Gott wird unter den Menschen wohnen. Es wird Shalom sein. Der Dichter Victor Hugo sagte einmal, und damit schließe ich meine Predigt, ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Ich wünsche euch gute Träume für heute und morgen und diesen ganz großen Traum, Gott wird in unserer Mitte wohnen, den wünsche ich euch heute schon in euren Herzen. Amen.